Willkommen zurück hier bei Radio Chico. Wir sind immer noch live aus dem Kientallerhof am Frittensymposium. Bei mir im Studio sind der Herr Theiler und der Herr Frischknecht. Der Herr Theiler hat 2013 ein Buch herausgebracht, das heisst «Bewusstsein und die Erfüllung des Lebens». Und der Herr Frischknecht hat das publiziert. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke schön.
Jetzt nimmt es mich als erstes natürlich Wunder, wie damals die Zusammenarbeit entstanden ist, dass Sie zusammen ein Buch publiziert haben.
Da fehlt jemand Dritts im Raum. Das ist noch mit Esther Rätz, die das Ganze auf die Beine gestellt hat, was wir jetzt hier erleben im Kientallerhof. Sie hat mich angefragt, sie hat das Manuskript und ist mit dem zu mir gekommen. Und ihr beide, glaube ich, Esther und du, habt euch schon länger kennt und Ideen austauscht.
Das stimmt, und die Überraschung für mich, ich habe den Verlag nicht gekannt, habe den Martin nicht gekannt und den Verlag nicht gekannt. Und die Überraschung für mich war dann, dass als ich dann, zu dem Verlag gekommen bin, dass ich dort auch einen Mitarbeiter von Martin, einen Mitredakter können gesehen habe, der aus meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört hat, den ich aber aus den Augen verloren hatte, 10, 20 Jahre, und jetzt bin ich dem dort wieder begegnet. Und ich habe auch gesehen, in der Literatur, die Martin in seinem Verlag pflegt und pflegt hat, dass ich mich selber in der sofort wiedergefunden und wiedererkannt habe. Und das war ganz verblüffend, weil ich ja nicht den geringsten Grund hatte, so etwas zu erwarten.
Jetzt ganz kurz zum Buch. Wie sind Sie damals auf die Inspiration gekommen, ein Buch über das Bewusstsein zu schreiben?
Ja, ich habe viel früher in der Wirtschaft gearbeitet als Manager und habe dann ein Buch gelesen von einem ganz berühmten Tiefenpsychologen, C.G. Jung, beziehungsweise von einer Mitarbeiterin von ihm, von der Marie-Louise von Franz. Und in dem Buch, das Buch heisst «Puer Eternus, der ewige Jüngling», das ist das Peter Pan-Prinzip. Also der Peter Pan, wo ein jemand ist, der nicht erwachsen werden will. Und sie hat das in dem Buch beschrieben, die Mitarbeiter von C.G. Jung, Marie-Louise von Franz, und ich habe mich in dem Buch sofort wieder gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, die beschreibt ja mich. Und das hat mich dann zu der Marie-Louise von Franz und zum C.G. Jung geführt. Und auf dem Weg zu dem Thema Bewusstheit oder Bewusstsein, also die Möglichkeit, die Fähigkeit, sich selber zu erkennen. Zu erkennen, wer ich bin. Und dann bin ich von dem Moment an bin ich auf dem Weg gewesen, habe dann noch lange als Manager und in der Wirtschaft geschafft und als Berater geschafft, aber gleichzeitig hat sich auch der Weg, also die Suche nach dem sich selber erkennen können, hat sich auch entwickelt. Und das hat sich dann relativ früh darin geäußert, dass ich geschrieben habe. Also mit einem Wort sagen, ich kann am besten denken, wenn ich schreibe.
Wie würden Sie beide das Bewusstsein beschreiben jetzt? So, wir haben jetzt 2 Stunden lang über das Bewusstsein gehört und jetzt nochmal für die Zuhörer da bei uns im Radio Chico. Was ist genau das Bewusstsein?
Also der Jürg, der jetzt vorher geredet hat, der Autor vom Buch, hat in seinem Vortrag deutlich unterschieden zwischen Bewusstheit und Bewusstsein. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, es lohnt sich, das anzuschauen. Bewusstsein hat er definiert, dass das der Einzelne hat. Also, dass wenn ich mir etwas bewusst bin, dann habe ich Bewusstsein. Und Bewusstheit sieht er in einem viel umfassenderen Sinn und teilt dann das auf in 4 Teilbereiche, die im Menschen aktiv sind. Und die Theorie ist meines Wissens speziell und hat der Jürg gefunden. Und tue ich zum Beispiel jetzt für mich immer wieder gern in meinem Leben anwenden auf gewisse Sachen, die mir begegnet in den News oder in meinem eigenen persönlichen Leben. Und bin oft ganz verblüfft und sage, hey, oh, und die Kraft ist da, wirken die Kraft da und die da. Und zusammen bildet dann das Bewusstheit.
Ja, ich würde auch noch etwas hinzufügen, eine Art Definition noch hinzufügen in einem Satz. Bewusstheit würde also heissen, zu wissen, was ich weiss. Zu verstehen, was ich verstehe. Zu wissen, was ich weiss, beinhaltet auch zu wissen, was ich nicht weiss.
Und was ja speziell ist, also kommt mir jetzt auch gerade in den Sinn, wenn man jetzt den Namen einmal nimmt, Bewusstheit, den Begriff, sagst ja du ganz deutlich, das ist spezifisches, Spezielle, wo wir Menschen haben. Dir nicht.
Genau.
Und da jammern natürlich sofort einen Haufen, die gerne ihr Kätzchen oder ihren Hund haben, sagen, aber der hat doch Bewusstsein. Ja, Bewusstsein, ja. Bewusstheit, Mensch. Nein. Ja.
Inwiefern hat jetzt Bewusstsein mit der Erfüllung des Lebens zu tun, jetzt auf die Anspielung des Buchtitels?
Es ist die Voraussetzung. Es ist Voraussetzung, dass ich mein Leben kann erfüllen kann. Erfüllen heisst voll machen, ganz machen. Dass ich das kann, muss ich wissen, was voll und ganz ist. Ich muss also das ganze Leben muss mir bewusst werden, bewusst sein. Nur wenn ich weiss, was voll und ganz ist, weiss ich auch, was ich muss machen. Denn nur dann weiss ich auch, was mir noch fehlt.
Jetzt sind wir ja hier am Friedenssymposium und dann stellt mir natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis vom Frieden und von der Bewusstheit von uns Menschen?
Also der Jürg hat das jetzt gerade im Vortrag meiner Meinung nach sehr spannend erklärt, dass eben die drei von diesen vier Elementen in dieser Bewusstheit drin ständig in einem Streit sind miteinander und uns das weit wegführt und in Unfrieden bringt. Also ins Jenseits von dem, was da jetzt mit dem Symposium zum Beispiel angestrebt wird. Und nur eine vierte Kraft, nämlich die empathische Intelligenz, die wir gemeinhin für verorten beim Herz, also die Empfindung, die Empfindsamkeit, uns kann dorthin bringen, wo kann Frieden entstehen zwischen diesen sich befehdenden Intelligenzen, die in uns ständig im Konflikt liegen. Und die kann man nicht machen. Es gibt keinen Trick, der Jürgen hat auch keinen Weg, keine Methode. Auch wenn man das Buch gelesen hat, kann man das noch nicht handhaben. Man hat kein magisches Ding, aber man kann ein Verständnis dafür entwickeln und es an sich anlassen. Die drei, wo streiten miteinander, die drei Intelligenzsysteme, also die instinktive Intelligenz, die empathische,
die affektive
Intelligenz, Entschuldigung, und die instrumentelle Intelligenz, das klingt jetzt alles hoch abstrakt, ist es nicht. Im Buch erzählt er dann das anhand von Haufen Märchen und Mythen, wo uns alle mehr oder weniger geläufig sind. Der Jürg schaut es dann aus einer neuen Perspektive an, zeigt, wie diese Kräfte dort wirken. Wie plötzlich eine Geschichte von einem Odysseus neuen Sinn macht, wenn man sie so anschaut. Wie die drei Kräfte aufstreben und wollen Geltung erlangen und uns neu mit anbringen, dass wir jemand sind, dass wir Erfolg haben, dass wir uns verwirklichen und dabei bleibt ein Haufen anders auf der Strecke. Andere Leute, die nämlich genau das Gleiche wollen, mit denen können wir nicht einig werden. Und dann kulminiert das in einem Kollaps, eine Krise, etwas bricht zusammen. Wir haben es zum Beispiel beim Odysseus, da habe ich dann gleich einen amerikanischen Vietnam-Veteran, der gekämpft hat, ein grossartiger Krieger war und mit 19 als kaputter Typ zurückkommt in seine Gesellschaft. Und dann geht er oben runter und muss wieder auf den Boden kommen. Und diese vierte Intelligenz kann erst dann anfangen zu blühen und den Laden übernehmen, wenn das passiert ist.
Weil du Odysseus erwähnst, da möchte ich noch etwas hinzufügen. Es hat ja vor einigen Jahren jetzt den tollen Film gegeben, Troja. Mm. Und viele Junge, die ja ins Kino gehen, haben den Film auch gesehen. Also von daher wissen sie mindestens die erste Hälfte von dieser Geschichte, die Homer geschrieben hat. Die besteht aus zwei Teilen. Ilias, das heisst als Film Troja. Und der zweite Teil heisst dann Odyssee. Das ist dann der zweite Teil, der im Film nicht mehr gezeigt wird. Troja zeigt aber, das wissen alle, die den Film gesehen haben, wie die Griechen eben, sich auf den Weg machen, die Stadt Troja zu zerstören. Und sie legen sie in Schutt und Asche. Also es ist ein Krieg. Es ist für die Griechen natürlich etwas Tolles. Also die gehen auf ein Abenteuer, die wollen reich werden, die wollen erobern, die wollen rauben, die wollen Schätze heimbringen. Und das gelingt ihnen auch alles. Also sie zerstören die Stadt, sie rauben, was sie rauben können. Alles Gold, alles, was Wert hat, alle Frauen, was sie wollen. Und der zweite Teil, wo man den Film nicht mehr sieht, die Odyssee ist dann der Odysseus, der mit der Riege, der Odysseus ist der Held und der Sieger. Und der geht jetzt auf einen langen Rückweg und dort verliert er alle Kontrolle über das, was er hat und auch über den Weg und er verliert alles, was er geraubt hat. Und über den Rückweg, das ist für ihn ein Leidensweg, ein Abstieg, also etwas, er verliert, über den findet er dann zum Frieden. Also das erlaubt ihm dann die destruktive Kräfte, von denen der Martin vorher erzählt hat, die drei Teilsysteme von der Psyche vom Leben, wo kämpfen und wo sich durchsetzen und wo regieren und wenn der Chef sein und so. Ihm gelingt es dann erst auf dem leidvollen, langen Rückweg, die miteinander zu verbinden und den Wettbewerb, der zu denen steht, die Gewaltbereitschaft auch, die Zwangsbereitschaft auch, alle diese zerstörerischen Kräfte aufzulösen.
Wie sieht jetzt so eine höhere Bewusstheit im alltäglichen Leben aus? Und jetzt eben auch genau Konzentration auf den Frieden. Und möchten Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrem eigenen Leben dazu bringen?
Also ich will, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber aus meinem Leben indirekt, ich bin Journalist, ich mache eine Zeitschrift, die heisst Spuren, der Buchverlag heisst Edition Spuren, wo am Jürg sein Werk auch erschienen ist. Und ich bin dieses Jahr 60 geworden und habe mir eine Auszeit geschenkt von minimal 3-4 Tagen. Die habe ich mir gegönnt, genau dieser Zeit im Frühling, wo ich meinen Geburtstag hätte können feiern. Aber das habe ich dann eben nicht gefeiert. Ich bin in Flüeli Ramft gefahren und habe mich dort 3 oder 4 Tage quasi näher mit dem Niklas von Flüe beschäftigt, der ja dort gelebt hat. Warum jetzt bringe ich das Beispiel? Es ist mir wie zugefallen und ich habe angefangen, den Menschen näher zu sehen und habe zum Beispiel verstanden, dass er auch in dem Spital krank ist, wo wir jetzt vorne geredet haben. Es war auch so ein Odysseus gewesen. Nämlich nicht immer der liebe, heilige, brave und gottesfürchtige. Der ist voll reingelegen mit Krieg. Hat eine grosse Karriere gemacht, innerhalb jetzt von dieser Armee, die er dort hatte. Hat teilgenommen an einem Massaker übelster Art und ist eigentlich seelisch ein kaputter Typ gewesen, bevor er die Wende gemacht hat, von der wir reden. Und durch das, dass er sich dann zurückgezogen hat und für die Welt nicht mehr zu brauchen war, ist er plötzlich, hat er angefangen auszustrahlen. Und die Leute haben ihn gesucht. Der ist schon zu seinen Lebzeiten eine Grösse gewesen. Also da sind Leute dort hinter einem Pilger in Rampf. Und mir sind die Augen aufgegangen und gesagt, so kann auch eine Wirkung entstehen. Und er ist ja heute ein Nationalheilige. Man hat ihn gefeiert jetzt in diesem Jahr. Darum bin ich auch drauf gekommen. Das ist, was haben wir gehabt? 600 Jahre Geburtstag. Hat die Wirkung entfaltet, weil er den ganzen Weg gegangen ist und dann noch darüber ausgelebt hat. Du hast das heute im Vortrag auch erwähnt. Es ist nicht allen vergönnt, die ganze Bewegung zu machen. Der ist auch für seine Zeit ist er recht alt geworden. Und nachher kommt ja dann der Streit, den die Eidgenossen untereinander haben. Da haben sie sich an ihn gewendet und können einen Frieden vermitteln. Grossartig.
Was muss neben unserem Bewusstsein auch auf einem höheren Niveau ausgeprägt sein, damit eine friedliche Welt gewährleistet werden kann?
Ich denke, dass es nichts braucht neben dem. Weil das Bewusstsein, also das, was ich weiss über mich selber, das ist ja, das sind eigentlich, was ich da weiss, das ist eigentlich, was ich für Wünsche habe und wie ich handle, wie ich handle und was die Wünsche und die Handlungen für Konsequenzen haben. Das wird mir bewusst. Und weil du vorher gefragt hast, ja, ein höchstes Bewusstsein, also je mehr ich darüber weiss, umso bewusster bin ich. Und das Bewusstsein, das führt mich dann zur Handlung. Das sagt mir dann, was richtig ist und was falsch ist. Und ich merke dann eben auch, dass letztlich nicht ich der bin, der das Richtige macht. Und vor allem nicht, wenn ich mich von diesen Wünschen leite, die jetzt aus meinem Stink kommen oder aus meinen Gefühlen kommen oder auch aus meinem intellektuellen Verstand kommen, sondern um zu wissen, was denn schlussendlich das Richtige ist, das sagt mir dann meine empathische Intelligenz, die mir auch als Seele bezeichnet. Also das sagt mir dann meine Seele. Von dem Moment an, wo ich kann auf meine Seele hören, sagt mir, höre ich auch, was mir meine Seele, woher mich meine Seele möchte führen. Dann höre ich auch, was richtig ist und was falsch ist. Und dann kann ich auch die richtige Entscheidung fällen, eben zwischen richtig und falsch, zwischen konstruktiv und destruktiv, zwischen gut und böse. Und das führt mich dann zu diesen Handlungen, wenn ich das weiss, dann führt mich das zu diesen Handlungen, die friedensfördernd sind. Und wenn ich das nicht weiss, dann handle ich und mache ich und verletze mich selber und andere Leute, ohne dass ich es merke. Ich weiss es gar nicht.
Ich muss sagen, obwohl ich mich ja von Berufs wegen mit diesen Fragen leidenschaftlich und gern beschäftige, immer ein bisschen ein Widerstreben, wenn ich höre, höheres Bewusstsein. Das Hoch und Tief, und es passt mir nicht. Die Aufteilungen, finde ich, muss man hinterfragen. Ich bin gerade so interessiert, wenn es in die Höhe geht, auch in die Tiefe zu kommen und dann aber auch noch in die Breite. Zum Beispiel in die Breite im Sinn von allem, was kreucht und fleucht auf der Erde. Das mit zu bedenken und mit zu empfinden und möglichst auch dort einen friedlichen Umgang zu finden, ist für mich genauso bedeutend wie irgendein höheres Streben und eine Erleuchtung auf irgendeiner höheren, vermeintlich höheren Ebene.
Ja, ich bin ganz froh um den Beitrag. Tatsächlich geht gerade auch der Begriff Erfüllung, der heisst ja Vollmachen. Und Vollmachen, das tut eben nicht, beim Vollmachen gibt es eben nicht ein Hoch und ein Niedriges, sondern es gibt all die Richtungen, die Martin gerade erklärt hat. Also, wenn etwas dann voll ist, ist es voll in alle Richtungen. Mhm. Nach links und nach rechts und nach oben und nach unten. Und es spielt auch keine Rolle, wo man anfängt, von wo man ausgeht. Also der eine Mensch, der geht eben von oben links vor der an, mhm, und füllt dann im Verlauf von seinem Leben sein ganzes Leben aus. Und der andere, der fällt von unten rechts an und füllt von dort aus sein ganzes Leben aus. Also ich bin ganz froh, das ist richtig. Es gibt also nicht hoch und tief. Und in dem Sinn gibt es eben auch nicht besser und weniger gut. Sondern jeder Mensch ist dort, wo er ist, in dem Moment, wo er dort ist. Und von dort aus macht er sich auf den Weg, sein Leben zu erfüllen, entweder, oder sein Leben zu zerstören. Er hat nur die zwei Richtungsmöglichkeiten. Und die richtige Entscheidung fällen, was führt jetzt dazu, dass ich mein Leben erfülle, also voll mache, und welche von meinen Wünschen und Funktionen und Entscheidungen und Eigenschaften führe ich dazu, dass ich mein Leben zerstöre und damit vielleicht auch das Leben noch von anderen Menschen. Diese Entscheidung muss ja immer jeder Einzelne von uns, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, er muss das immer fällen. Es nimmt ihm die Entscheidung nie jemand ab. Und wenn es ihm jemand sie abnimmt, dann ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht richtig. Weil es ist seine Aufgabe, es ist seine Verantwortung, zu können zu unterscheiden, was ist richtig und was falsch. Es ist also sicher nicht hilfreich, wenn jemand ander ihm die Entscheidung abnimmt.
Bewusster in eine friedlichere Welt. Ich muss mich ganz herzlich bei meinen zwei Interviewpartnern, an Martin Frischknecht und an Jürg Theiler, bedanken für das Interview. Das war der letzte Vortrag vom Friedenssymposium im Kientaler Hof. Heute ist der Abschluss. Schön, bist du dabei gewesen.